Sehr gut. So machen wir das. Das hätte eigentlich ein Doppelinterview werden mit den beiden verbliebenen Ständeratskandidierenden, mit dem Gregor Rutz von der SVP und der Diana Moser von der GLP. Der Gregor Rutz hat aber nicht reagiert auf Anfragen. Und darum gibt es jetzt ein Einzelinterview. Schön sind Sie da, Frau Moser.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Damit Sie gewählt werden, brauchen Sie ja die Stimmen von der Linken. Also Mitte haben Sie wahrscheinlich auf sicher, so also GLP-Mitte, so. Bei der FDP gibt es ja auch ein paar, die wegen Ihnen sogar die Partei verlassen haben. Und Rudi Moser, sein Sohn, ist offenbar da nicht mehr willkommen gewesen in einer Partei und jetzt gegangen. Aber auf der linken Seite, dort müssen Sie wahrscheinlich mehr um die Stimmen kämpfen. Warum sollte man Sie als Linke oder als Linke wählen?
Ja, als Ständerätin muss man eine relativ breite Palette können vom Kanton Zürich auch abdecken. Und ich glaube, ich kann das auch, weil ich so im politischen Zentrum, das haben Sie richtig erwähnt, positioniert bin. Ich habe aber selbstverständlich sehr viele Gemeinsamkeiten mit den klassischen linken Parteien. Auch wenn ich sonst eine liberale Politikerin bin und in der Mitte positioniert bin, selbstverständlich gibt es dort Überschneidungen. Das ist natürlich die Ökologie einerseits, also all die ganze, der ganze Sorge um die natürlichen Ressourcen, den Klimaschutz, Biodiversität, dort haben wir einen gemeinsamen Nenner. Da schaffe ich auch sehr auch immer zusammen mit den linken Parteien. Gleichstellung, die ganzen gesellschaftsliberalen Fragen, das sind Themen, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben und die Europapolitik im Grundsatz auch. Also es gibt viele Überschneidungen, die humanitäre Tradition, also ich denke, ich bin auch Außenpolitikerin. Alles, was Entwicklungszusammenarbeit anbelangt, habe ich eigentlich einen sehr guten Austausch mit den klassischen linken Parteien.
Und wo grenzen Sie sich denn ab zu der Linken, wenn Sie jetzt müssten das Gleiche erklären, warum sollte man sich als FDPler, warum sollte man sie dann wählen? Dann müssten Sie sich ja nach links abgrenzen, würden Sie das machen?
Und eigentlich nicht unbedingt abgrenzen, sondern ich kann einfach sagen, für was ich einstehe und was ich 16 Jahre eigentlich im Nationalrat auch gemacht habe. Ich stehe auch für einen starken Wirtschaftsstandort. Das ist die liberale Wirtschaftsordnung in dem Sinn ist eine Grundüberzeugung von mir. Ich glaube, das müssen wir auch Sorge geben, um den Werkplatz zu schützen in dem Sinn. Also da gehört zum Beispiel auch der Zugang zu anderen Märkten dazu. Also ich bin überzeugt, dass wir dem Sorge tragen müssen. In der Schweiz, oder unser Wohlstand basiert auch darauf, dass man jeden zweiten Franken im Ausland verdient. Das ist kein Floskel, das ist eine nüchterne Realität. Das heisst, all unsere innovativen Unternehmungen, unsere Firmen, die müssen exportieren. Das können sie dann, wenn sie den Zugang haben, sagt das mit Freihandelsabkommen. Aber natürlich, der wichtigste Partner ist eben auch wieder die Europäische Union. Dann das liberale Arbeitsrecht ist etwas, was ich glaube, auch ein Standortfaktor ist von der Schweiz, wo wichtig ist, wo wir immer wieder ein gutes Gleichgewicht finden müssen. Aber trotzdem, glaube ich, das macht unseren Wirtschaftsstandort auch stark. Das ist sicher. Und was vielleicht auch noch ein Faktor ist, ein gesunder Finanzhaushalt ist mir auch immer sehr wichtig.
Gegen das ist wahrscheinlich niemand, oder gegen das hat wahrscheinlich niemand etwas einzuwenden. Sie sind sogar von der Grünen auch unterstützt oder werden unterstützt, wenn auch zähneknirschend, wie man können auslesen in den Interviews. Sie werden auch von der AL unterstützt. Und ich glaube, die beiden unterstützen sie vor allem, um den Gregor Rutz zu verhindern und nicht mit grosser Überzeugung. Wie fühlt sich das an?
Wenn wir in einer solchen Wahl wieder erfolgreich sind, dann geht es nicht ohne breite Unterstützung. Und es ist so, dass der Gregor Rutz und ich natürlich komplett unterschiedliches Profil haben. Er steht klar am rechten Rand von der SVP und ich bin in der politischen Mitte positioniert. Das heisst, ich stehe den beiden erwähnten Parteien natürlich näher, wenn wir jetzt die zwei übrig gebliebenen Kandidaturen anschauen. Und bei den Grünen ist es aber schon so, dass natürlich der Umweltschutz, die Ökologie auch wirklich ein inhaltlich gemeinsamer Nenner ist, wo wir vielleicht nicht immer das gleiche politische Instrument jetzt würden anwenden. Wir haben sicher ein bisschen mehr einen freiheitlicheren Zugang, aber oft geht es ja darum, eine Lösung zu finden, dass man überhaupt etwas macht, jetzt zum Beispiel im Klimaschutz. Und da haben wir, wenn man schaut, wie wir zusammengearbeitet haben in den letzten Legislaturen, dann haben wir aus der Ökologie aber immer eine gute Zusammenarbeit gehabt mit den Grünen. Auf nationaler Ebene ist da auch ein bisschen weniger präsent.
Genau, respektive gar nicht.
Ja.
Sie haben jetzt gerade ein paar spannende Punkte angesprochen, und zwar das Wort Lösung. Das ist ja auch im Slogan Mut zur Lösung. Ja. Umweltkrise, Unterschied zu den Grünen. Wie würden Sie denn jetzt, also wenn Sie jetzt Mut zur Lösung haben und können die Klimakrise retten oder stoppen, wie würden Sie das machen? Und glauben Sie wirklich mit Eigenverantwortung? Ist es dann am Schluss da oder braucht es doch nicht da oder dort noch ein Verbot?
Also der Klimaschutz ist so eine grosse Herausforderung und dass wir jetzt auch an einem Punkt stehen, wo der Handlungsbedarf so gross ist, hat natürlich damit zu tun, dass man eben den Mut zur Lösung in der Vergangenheit einfach nicht gehabt hat. Mit den Mehrheiten auch im Bundeshaus. Es ist ein bisschen etwas in Bewegung gekommen, jetzt gerade auf Ende Legislatur. Und dort ist, sagen wir es mal so, also Mut zur Lösung heisst ja auch, dass man bereit ist, einen Kompromiss zu machen und eine Lösung zu ermöglichen. Das ist eine Identität von mir als Person in der Politik, dass man nicht einfach auf die Extrempositionen beharrt.
Und aber das lange doch nicht zum Klimakrise retten.
Also darum sage ich es auch, es braucht wie eine Mischung. Ich habe ich lange ausgeführt. Sorry. Es braucht einerseits natürlich teilweise Subventionen jetzt für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Es braucht meiner Meinung nach aber auch gewisse Kostenwarnung, also Lenkungsabgaben, was nicht auch eine Schattenseite hat. Und ich bin absolut der Meinung, dass es punktuelles Verbot halt braucht. Also wir reden jetzt über das Verbot der Verbrennungsmotoren 2035. Also das ist etwas, was erreichbar ist und wo meiner Meinung nach auch Platz hat, gerade auch wie die Innovation mal geschrieben halten. Also es ist selten in der Politik und auch im Klimaschutz so, dass wir einfach nur jetzt, wir können nicht alles nur verbieten, wir können nicht alles nur lenken. Was mir ganz wichtig ist jetzt in den Klimaschutzmassnahmen, das ist einfach jetzt eine nüchterne Erkenntnis nach dem Nein zum CO2-Gesetz, das wir hatten, das für mich sehr wert war, wo ich auch überzeugt war, dass man das gewinnen kann, ist, dass wir schauen müssen, dass wir die Bevölkerung und halt auch die Wirtschaft mitnehmen. Und wenn wir das nicht in so einem Instrumentenmix machen und wahrscheinlich auch halt vielleicht in kleineren Schritten, dass ich mir das wünsche und dass es auch wissenschaftlich notwendig wäre, dann kommen wir gar nicht vorwärts. Das ist nicht unbedingt so, wie ich das gerne hätte, wenn ich ein freier Mensch wäre.
Genau, so, ja. Sie würden schärfere Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, wenn Sie könnten und nicht auf die politische und gesellschaftliche Mehrheit angewiesen wären. Gehöre ich jetzt da aus?
Also von der Überzeugung her und meiner Sorge, was den Klimawandel anbelangt, würde ich definitiv ambitionierter vorgehen. Aber es nützt nichts. Also wir müssen schrittweise vorgehen. Und immer wenn wir etwas wieder erreicht haben, können wir den nächsten Schritt machen. Aber die Realität, einfach zu sagen, wir haben jetzt gerade eine Gesetzesvorlage an die Legislatur beraten im Nationalrat, was darum gegangen ist, eine Solarpflicht auf Parkplätzen zu beschliessen, was ja eigentlich meiner Meinung nach eine total harmlose Massnahme wäre, wenn man schaut, wie sich die Elektromobilität entwickelt. Und das hat keine Mehrheit gefunden. Das heisst, wir haben jetzt trotzdem halt mal das Gesetz verabschiedet und ja gesagt, auch wenn ich nicht alles drin habe, was mir gefallen oder ich wichtig finde. Und das ist jetzt das nächste Projekt in der Pipeline, die neue Auflage vom CO2-Gesetz. Da werden wir probieren, wie können wir es machen, damit am Schluss möglichst gross, dass wir einen Schritt weiterkommen und möglichst grossen Anteil der Bevölkerung auch dahinter stehen.
Also Schritt für Schritt vorwärts in der Umweltpolitik. Wir haben jetzt wahrscheinlich vor allem Leute aus der Stadt Zürich, die da zuhören. Wir sind ja das Stadtmagazin Zürich.ch. Darum möchte ich auch noch ein bisschen auf stadtspezifische Themen eingehen. Gemäss der Bevölkerungsbefragung von der Stadt Zürich sind die Hauptsorgen der städtischen Bevölkerung. Wissen Sie, was das sind?
Wohnen, nehme ich an.
Ja, zuerst, lustigerweise, kommt an erster Stelle Mobilität und kurz darauf aber Wohnen und dann lang nichts. Ja. Also bei Mobilität will man vereinfacht gesagt mehr Veloweg, bei Wohnen natürlich mehr günstige, mehr bezahlbare Wohnungen. Mhm. Wie würden Sie jetzt, wir fangen da bei der Veloweg, bei der Mobilität, was wären Ihre Rezepte, um da schneller vorwärts zu machen?
Also ich muss sagen, ich bin auch so der Velofahrerin in der Stadt Zürich. Ich wohne in Wittiken, Zürich-Wittiken und logischerweise bin ich aus politischen Gründen viel in der Stadt unterwegs. Aber auch wenn ich den Zug auf Bern gehe, fahre ich immer von Wittiken oben auf mit dem Veran Hauptbahnhof. Und das ist gelinde gesagt eine Herausforderung. Ich habe ja auch noch Kinder. Und wenn ich dann meine 4,5-jährige Tochter noch dabei habe, dann ist es oft eine sehr unangenehme Situation auf der Straße. Also das ist wirklich eine Realität, die ich selber tagtäglich erlebe, die auch selbstverständlich insgesamt wird zu einer Verkehrsentlastung führen, wo sicherlich kein Interesse wäre vom Gewerbe, wenn man könnte den Langsamverkehr, den Veloverkehr steigern. Wir haben natürlich auf nationaler Ebene nicht so viele Möglichkeiten, jetzt das zu steuern. Wir haben das Velogesetz, das jetzt auch verabschiedet worden ist und wo es ein bisschen Entlastung bringen sollte. Es ist primär die Stadtpolitik, die der Planung da kann vorwärts machen kann. Was man dann kann schauen kann, ist, dass man natürlich sagt, dass eine möglichst ökologische Fortbewegungsart und Weise mit dem öffentlichen Verkehr zum Beispiel oder das, was ich vorher gesagt habe. Das ist aber dann doch auch, also für die Velo ist es nicht gegeben, wenn wir Elektroautos unterwegs sind. Also die Steuerungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene sind abgesetzt von der Velo, vom Velo-Gesetz, das man gemacht hat, sind beschränkt. Aber es braucht, ich würde sagen, man kann vor allem die Agglomerationsfonds, die man hat, die dort auch Entlastungsmassnahmen bringt, das ist auch etwas, was man selbstverständlich unterstützen, wo man probiert, auch dezentral die Städte oder die Gemeinden zu unterstützen im Velostraßenbereich, dass sie da mehr vorwärts machen. Ehrlicherweise ist mir das immer noch ein Rätsel, warum das so schwierig ist. Ich habe einmal in München gewohnt. Und ich habe einmal in Barcelona gewohnt und mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt Städte, die da weiter sind. Also München oder so.
Genau, aber wenn man die Stadt Zürich fragt oder auch die zuständigen Stadträtinnen, dann heisst es ja, eben andere Städte, die haben mehr Möglichkeiten, die sind nicht auf Kanton und Bund angewiesen. Und ein Beispiel ist der Richtplan. Und im Richtplan, den wir gerade vor einem Jahr etwa angenommen haben, heisst es, dass der Verkehr in der Stadt Zürich bis 2030 muss klimaneutral sein. Mhm. Und faktisch heisst das ja, dass ab dann in der Stadt Zürich eigentlich keine Verbrennungsmotoren mehr dürfen rumfahren oder dass man um die Stadt herum es müsste irgendwie verbieten, dass man mit diesen Autos in die Stadt reinfährt. Mhm. Und da heisst zum Beispiel auch aus dem Stadtrat, ja, wir bräuchten andere nationale Gesetze, um das überhaupt machen zu können.
Also ich habe vorhin ein Beispiel angesprochen, zum Beispiel mit der Solarpflicht auf den Parkplatz, wo natürlich die Elektromobilität fördert. Was jetzt wieder in der Diskussion ist, das ist leider auch noch keine Mehrheit gefunden, dass man Ladestationen in den Miethäusern fördert, nicht obligatorisch erklärt, aber zumindest fördert, auch national sicherstellt, dass man natürlich die Elektromobilität in der Stadt, das primär ist natürlich das auf die Autos fokussiert, aber es geht auch Elektro-Velo. Können da eine Entlastung bringen. Das ist bis jetzt noch nicht mehrheitsfähig gewesen, ist etwas, wo ich mich natürlich selbstverständlich mit meinem ganzen politischen Profil voll dafür einsetze. Wir sind dran. Und ich würde auch selbstverständlich dranbleiben. Die Erkenntnis, es ist ein bisschen eine Wellenbewegung. Manchmal hat man das Gefühl, es gibt einen Schub. Aber in der letzten Legislatur haben wir erst am Schluss ein paar Schritte angebracht.
So viel zum Thema Mobilität. Wir kommen zum anderen grossen Sorgenthema von der Stadt Zürcher Bevölkerung, das Wohnen. Mhm. Ich habe gerade heute einen kleinen Artikel geschrieben über eine Wohnung in Wipkingen, 3,5-Zimmer-Wohnung für 8.100 Franken im Monat. Und immer wenn man denkt, es kann eigentlich nicht mehr absurder gehen, taucht irgendwo wieder so eine Ausschreibung auf, die einfach noch krasser wird. Was sind Ihre Rezepte? Wie kommen wir zu mehr günstigen Wohnraum?
Also das ist tatsächlich, finde ich, ein grosses Problem. Das ist jetzt das Beispiel von einer 3,5-Zimmer-Wohnung, wo wirklich, also ich meine, das kann jeder normal verdienende Mensch sich nicht vorstellen, wie man das finanzieren soll. Das ist wahrscheinlich sogar eine Zweitwohnungsproblematik. Ich weiß das auch nicht, ob das auch noch drin hineinfließt. Es ist auch keine Familie, die dort drin wahrscheinlich wird wohnen. Ich habe selber, bin ich Mieterin in der Stadt Zürich, habe auch oft müssen nach dem freien Markt Wohnungen suchen. Mit 4 Kindern ist das nicht ganz einfach. Es ist nicht nur so, dass es nicht grosse Wohnungen gibt, sondern es ist auch so, dass man nicht unbedingt viel Mieterinnen oder Mieter mit Kindern nicht unbedingt will, weil man ja Alternativen hat. Also die Herausforderung ist tatsächlich gross und die Fluktuation ist klein. Also das ist ein reales Problem, das ich auch selber kenne. Die Frage ist ein bisschen, was sind die Rezepte, die wirklich eine Entlastung bringen? Selbstverständlich ist, wenn es mehr Menschen gibt, die mehr Wohnraum brauchen, auf kleineren Flächen, dann muss man mehr bauen. Das ist eine Realität. Die Situation, dass man mehr Flexibilität hat, um auch in die Höhe zu bauen, das ist etwas, was ich selbstverständlich unterstütze. Das hat jetzt in dieser umfassenden Art und Weise im Gemeinderat auch keine Mehrheit gefunden. Ich finde auch, man muss eine Offenheit haben. Ich habe vorher gesagt, ich wohne in Wittiken. Neben dem Fußballplatz von meinen Buben wäre eine grosse Überbauung geplant, in dem Sinn, wo jetzt offenbar momentan auch blockiert ist. Ich finde jetzt, das ist zum Beispiel eine Grünfläche, so nah am Siedlungsraum, eigentlich umgeben von Gebäuden, von Freizeitanlagen, wo jetzt, auch wenn es dort hat, zum Gestörch drauf und so, habe ich das Gefühl, das ist etwas, was man muss ermöglichen, weil das wären unglaublich viele Wohnungen, dass es auch möglich ist, quasi den Wohnraum zur Verfügung zu stellen, was ich auch oder wir unterstützt haben und auch national lanciert haben, wo eine Entlastung bringt, das ist jetzt in der Umsetzung, ist die Revision der Lärmschutzvorschriften. Weil es momentan die Lärmschutzvorschriften so hoch sind, dass man fast jedem Raum Schlafqualität haben muss. Das tut natürlich den Wohnungsbau massiv einschränken und auch verteuern. Oder? Und das ist etwas, wo jetzt, sag ich jetzt, wo ein Ansatz ist, der eine Entlastung bringt. Der gemeinnützige Wohnungsbau und Genossenschaften sind wichtig, wo ich persönlich mehr Vorbehalte habe, einfach weil ich das Gefühl habe, das löst nicht unbedingt das Problem. Sind zum Beispiel die Wohnschutzinitiativen, wo jetzt zum Beispiel in Basel-Land, nicht in Basel-Land, in Basel-Stadt gibt es so ein Projekt. Und das hat dann einfach Schweiz zu einer Zementierung von der Situation geführt, wo man sich auch bewusst sein muss, wenn man so etwas macht. Es hat auch eine Schattenseite, dass Investitionen gerade in die energetische Sanierung etc. nicht mehr stattfinden.
Also ist ja unklar, ob das tatsächlich dann passiert, ob es das Schreckgespenst, wo umgeht, ob das tatsächlich so eintrifft.
Dass die Blockade
sind. Genau,
das ist noch richtig. Unklar. Und ich habe jetzt einfach die Situation, jetzt im Austausch mit meinen Basler, mit der Basel-Partei, die haben gesagt, sie beobachten das so. Wir müssen dann doch noch möglichst eine Umsetzung können, die machen, wo, sage ich jetzt, wir haben ja vor allem den Klimaschutz geredet. Also, wo nicht so führen, dass zum Beispiel eine energetische Sanierung, die dringend notwendig wäre und auch sinnvoll wäre, würde
Problem. Genau, aber haben wir eigentlich im Kanton Zürich mit dem Energiegesetz, wo Heizungs, also erneuerbare, nachhaltige Heizungen subventioniert, ja, hat man das Problem eigentlich gelöst und entsprechend die Initiative nach dem Vorbild von Basel ist in Zürich in einem Sammelstadium oder schon eingereicht, also das Thema wird sicher kommen. Beim Wohnen gibt es eigentlich zwei Probleme. Einerseits gibt es zu wenig Wohnungen und andererseits sind die Mieten nicht zu teuer.
Ja.
Und wenn man mehr baut, die Lärmschutzverordnung irgendwie abschwächt, kann es dazu führen, dass man mehr Wohnungen hat. Aber das heisst noch nicht, dass dann auch die Mieten wirklich tiefer wären.
Das ist kein Automatismus, das ist richtig. Es ist aber sicherlich so, dass umso knapper der Wohnraum ist, umso teurer sind auch die Wohnungen. Also das ist sicherlich, ich will nicht behaupten, das wäre übertrieben zu sagen, das löst dann alle Probleme. Aber das, und ich glaube, das wäre auch naiv, aber es könnte zumindest eine gewisse Entlastung bringen.
Okay, wir springen da recht schnell von Thema zu Thema. Wir reissen alles an, aber es gibt ein gutes Gefühl, für was das sie einstehen, wer sie sind. Jetzt kommen wir zum nächsten Themenblock, wo Ihnen ein bisschen mehr liegt, wahrscheinlich auch, oder sich mehr damit befassen, und zwar Europa. Genau, was ist irgendwie, ist da so ein bisschen der Wurm drin, Schweiz und Europa? Ich habe das Gefühl, als Lokaljournalist schaue ich dort nicht so stark an, aber was ich so mitbekomme, ist, es geht so ein bisschen Schrittchen für ein Schrittchen zurück und dann werden irgendwelche wichtigen Personen wieder ausgewechselt, Rahmenabkommen sowieso vom Tisch, aber wir sind eigentlich abhängig von der EU. Was geht da ab?
Ja, das ist meiner Meinung nach eine desolate Situation im Moment. Es geht nicht nur ein Schritt für ein Schritt zurück, es geht auch nur noch zurück im Moment. Und zwar haben wir mit diesen bilateralen grundsätzlich eine relativ maßgeschneiderte Lösung für die Schweiz, die einfach auch mehrheitsfähig war. Mit dem Rahmenabkommen, das ich persönlich unterstützt habe, wäre das wie in eine Zukunft geführt worden. Und das ist über den Abbruch blockiert. Das heisst, in dem Moment ist auch alles eingefroren worden und in einer Welt, die sich weiter dreht, und das ist in der Politik so, wie bei jedem Menschenleben, die Welt dreht sich weiter, ist natürlich, wenn man etwas eingefroren ist, ein Rückschritt. Das haben wir an x Beispielen, können wir das beobachten, jetzt für Zürich, für die Stadt Zürich auch, oder für unseren ganzen, sage ich jetzt mal, den ganzen Raum, den Kanton, ist zum Beispiel der Ausschluss aus dem weltweit grössten Forschungsprogramm Horizon, ist natürlich für die Universität und die TTH eine Katastrophe. Wir sind dort raus und können dort nicht mehr mitmachen. Das ist wie ein sage ich jetzt, grosser Schaden, den es im ersten Schritt jetzt gegeben hat. Und das Gleiche gilt auch die sogenannten MRAs, das sind eben so Marktzugangsabkommen, wo man muss Standard angleichen, damit man überhaupt kann exportieren und auch importieren. Das ist alles eingefroren, da passiert nichts. Stromversorgung ist ein anderer Punkt. Also wir, wenn wir über den Klimawandel reden, geht es ja eigentlich einher. Auch die Energiewende zu arbeiten geht mit der Sicherstellung von der Energie- und Stromversorgung in der Schweiz. Und während der Stromabkommen, wir haben vorher über Mietpreise geredet, oder? Aber über die Hälfte der Strompreiserhöhung, die wir alle nächstes Jahr werden zahlen, also nicht nur die Firmen und das Gewerbe, sondern auch jede Familie, jeder Haushalt.
Ausser in der Stadt Zürich, wenn man dann irgendeine Art verdeckelten Strompreis hat, da geht es ja nicht wirklich auf.
Ja, dann nicht, aber grundsätzlich geht es im Land, sage ich jetzt mal, hoch, und das ist wegen dem Stromabkommen, wie man gesagt hat. Und das ist einfach sehr schlecht. Sag jetzt mal, es ist nicht im Interesse von unserer Wirtschaft und nicht im Interesse von unserer Forschung und ist von der ganzen partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die wir haben. Und wenn man ein bisschen schauen, was könnte passieren, dann kann man eigentlich nach Großbritannien schauen. Also was wir jetzt haben in der Schweiz, ist ein Brexit auf Raten. Die Briten haben es auf einen Schlag gehabt und wir, wenn wir uns nicht bewegen, haben wir einfach eine Erosion, ein Zerfall von der Beziehung. Ich kämpfe dafür, dass das nicht so ist. Ich bin überzeugt, dass das für unser Land extrem wichtig ist. Ich hoffe, dass jetzt, wo die Wahlen dann durch sind, auch der Bundesrat zu dieser Erkenntnis kommt.
Also eigentlich für ein neues Rahmenabkommen sind Sie auch auf die Linke angewiesen. Mit die Links wird wahrscheinlich, wenn dann ein neues Rahmenabkommen durchbringen. Jetzt zum gewählt werden, sind Sie auch auf die linke Stimme angewiesen. Und für das müssten Sie wahrscheinlich im Lohnschutz entgegenkommen. Also das, können Sie das schon schnell ausführen, was das genau ist und was Ihre Position dazu ist, dass man da irgendwie vielleicht einen Schritt vorwärts kommt?
Also es geht schlussendlich, und insbesondere Gewerkschaften machen sich Sorgen, dass man mit dem Rahmenabkommen oder einer ähnlichen Lösung den Lohnschutz nicht gewährleisten in der Schweiz. Meiner Meinung nach muss das möglich sein und ist es auch möglich. Es ist selbstverständlich so, dass man muss schauen, dass es nicht ein Lohndumping gibt. Das wäre absolut nicht im Interesse unserer Gesellschaft. Also die Haltung teile ich in dem Sinn mit den Gewerkschaften und auch mit den Linken. Wo wir, sagen wir, noch müssen den gemeinsamen Nenner finden, ist die Frage, wie man das macht. Und jetzt, wenn dann der Bundesrat zum Schluss kommt, dass er wieder bereit ist zu verhandeln, müssen wir gemeinsam schauen, was ist dort drin, damit man den Lohnschutz sicherstellen kann. Es ist im Austausch mit der Europäischen Union auch immer wieder mündlich gesagt worden, zum Beispiel von Mario Sefcovic, das ist der Chefunterhändler von der Europäischen Union in die Schweiz, kam schon auch Austausch mit den Gewerkschaften. Es ist immer wieder die Aussage auftaucht, dass man die Wi-Fi fahren könnte, dass es nicht unter den aktuellen Status des Lohnschutzes darf gehen. Also dass man das Level muss behalten können. Weil die Europäische Union hat ja auch die Regelung, das heisst, wo gilt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Also wir haben in dem Sinne von den Grundprinzipien die gleiche Halt. Die Frage ist, welche Massnahmen braucht es, um das sicherzustellen. Und wenn man zum Beispiel so eine Klausel könnte festhalten, dass es keinen Rückschritt darf geben, was den Lohnschutz anbelangt, ich glaube, das wäre ein möglicher gemeinsamer Nenner, wo man, wenn es dann konkret wird, werden könnte etablieren, aber dann müssen wir mal schauen, was die Gewerkschaften wirklich final dazu sagen.
Gut, ja, viel Glück in dieser Sache. Wir wechseln zum Schluss noch auf die Meta-Ebene. Und zwar interessiert mich, wie jetzt Ihre Wahlkampf aussieht. Sind ja eigentlich auch so die Einzige, eben außer der Gregor Rutz, der noch im Wahlkampf ist. Und er scheint sich zumindest medial nicht extrem zu engagieren. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie ständig unterwegs? Gibt es noch Veranstaltungen, irgendwelche Organisationen, wo sie irgendwo schwätzen, ein Apéro nach dem anderen, wie man sich das vorstellen?
Ja, das läuft jetzt eigentlich so weiter, wie seit der Sommerferien läuft. Und ich mache einfach, was ich kann, um möglichst viele Menschen zu überzeugen. Es geht ja auch darum, einerseits ihnen zu zeigen, wofür ich stehe. Oder bis noch die zwei Personen zur Auswahl und gleichzeitig auch aber überzeugen, überhaupt an die Urne zu gehen, weil Mobilisierung ist eigentlich der zentrale Faktor im zweiten Wahlgang. Das hat sehr viele verschiedene Facetten. Also ich gehe auf die Straße flyern und probiere mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sage, es sind nochmal Wahlen. Ich trete nochmal an, viele Leute erinnern sich auch noch, sagen, ah ja, genau. Dann morgen ist zum Beispiel in Bahnhofslandhaus, das ist ein Jahrmarkt, da in Andelfingen, gehe ich zwei Stunden vom Land mit den Leuten schwätzen. Ich habe ein Schrittgespräch, schriftlicher Natur, also quasi schon einfach für Zeitungen, Teletop etc., was wirklich relativ wenig stattfindet, sind öffentliche Debatten, das finde ich sehr schade, würde ich sehr gerne machen, Weil ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Profile, Gregor Rutz und ich. Und das wäre interessant für die Wählerinnen und Wähler, das auch ein bisschen zu hören und zu vergleichen.
Wie muss man sich das vorstellen, was Budget anbelangt? Das war ja zwar so ein bisschen absehbar gewesen, dass es allenfalls für den zweiten Wahlgang langt für Sie, dass man sich da auf Sie einigt. Gleich muss man ja mal dort ankommen, also man muss ein gutes Resultat machen im ersten Wahlgang. Haben Sie Ihr ganzes Budget dort schon verpulvert? Oder haben Sie schon ein bisschen etwas auf die Seite gelegt für den zweiten Wahlgang?
Nein, ich habe etwas auf die Seite gelegt. Also ein bisschen provisorisch reserviert gehabt. Die Partei tut dann natürlich unterstützen noch. Und dann haben wir jetzt schon, wo das klar war, natürlich einen Spendenaufruf gemacht. Und bei mir ist auch der grösste Teil sind kleine und mittelgroße Spenden. Also das sind jetzt nicht massive Beträge, aber es sind einfach ganz viele Personen, die sagen, mir ist das wichtig. Und auch noch 100 Franken, teilweise 200 Franken, teilweise auch 1000 Franken spendet, die dann schlussendlich mein Wahlbudget geben. Und das fließt in verschiedene. Also ich mache jetzt Inserat, Plakat und man hat auch noch einen Flyer gedruckt und digitale Medien selbstverständlich. Jetzt ein Hauswurf zum Beispiel im Kanton Zürich, also dass jede Person im Kanton Zürich einen Flyer hat von mir, das liegt jetzt im zweiten Wahlgang nicht mehr drin, da haben wir das Budget nicht dafür.
Wie gross ist denn plus minus jetzt das Budget für den zweiten Wahlgang?
Also ich kann es einfach plus minus sagen, es ist in beiden Wahlgängen zusammen bekommt man auf knapp 300'000. Es ist immer noch ein bisschen fließend, was kommt an Spenden rein und was nicht. Und jetzt einfach zum Vergleich, so ein Hauswurf, den ich vorher gesagt habe, ein Flyer in jeder Briefkost kostet ca. 120'000 Franken. Das zeigt auch die Möglichkeiten, also schlussendlich ja. Ich kämpfe auf allen Fronten, schaue, was ich machen kann und setze auch darauf, dass das Geld nicht alles ist.
Sehr gut. Noch eine allerletzte Frage. Ich habe es schon angekündigt, bevor das Mikrofon gelaufen ist. Und zwar nimmt es natürlich auch alle Wunder, wer wird neue Bundesrat Berset, also wer wird Nachfolger von Berset? Wissen Sie schon, wer Sie werden wählen?
Ja, also ich bin da sehr zurückhaltend jetzt noch, weil das tue ich auch stark unterscheiden. Im Moment ist es ein Prozess, der in der SP-Fraktion intern ist. Oder? Und ich kann, es ist seit den, sage ich jetzt mal, ein bisschen unruhigeren Bundesratswahlenzeiten, ist die Bundesversammlung und auch unsere Fraktion sehr vorsichtig damit, jemanden zu wählen, der nicht auf dem Ticket ist. Und jetzt muss der SP entscheiden, ob es ein 2er- oder ein 3er-Ticket und wer steht drauf. Und dann werde ich mich auch entscheiden. Aber ich finde jetzt auch ehrlicherweise, ich jetzt einen Strauss von sehr qualifizierten Personen. Also vielleicht sicher jemand sein auf dem, wo jetzt der Auswahl steht, wo meine Stimme wird überkommen.
Aber als Stadtzürcher, nein, als Stadtzürcher und auch Kantonalzürcher Ständerätin müsste ja fast Zürcher Vertretung wählen. Das wäre dann der Josic.
Das ist tatsächlich, finde ich, extrem wichtig, dass der Kanton Zürich wieder im Ständerat, im Bundesrat vertreten ist. Es ist, wir sind der bevölkerungsreichste Kanton, wir sind der Wirtschaftsmotor von der Schweiz, sehr zentral. Es ist einfach so, dass ich momentan nicht weiss, ob der Daniel Josic auf dem Ticket steht. Und dann, wenn wir das wissen, dann werde ich das schauen, zusammen mit meiner Fraktion. Wir machen ja dann Hearings, mit den Personen auch wieder einladen und dann entscheiden.
Super, vielen Dank fürs Gespräch, dass Sie gekommen sind.
Ganz herzlichen Dank.